Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten Folgen hatte ich vor allem Gäste aus der Wirtschaft hier im Podcast, um mit ihnen über die Themen Selbstführung, Leadership und auch neues Arbeiten zu sprechen. Und deshalb ist heute mal wieder ein Gast aus der Schulwelt bei mir hier im Podcast. Warum mache ich das so? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir durch diesen Perspektivwechsel wirklich alle lernen können. Sowohl aus dem Bildungsbereich Personen, aus der Wirtschaft oder wenn wir auch ganz woanders arbeiten. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diesmal Björn Nölte als Gast hier begrüßen darf. Björn ist nämlich Referent in der Schulaufsicht bei der Evangelischen Schulstiftung in der EGBO. Und zudem ist er sehr, sehr engagiert für den Schulwandel und organisiert unter anderem regelmäßig Bildungsfrühstücke in Berlin, wo er Akteure zusammenbringt, damit sie gemeinsam den Bildungsbereich auch verändern können. Und im Podcast unterhalte ich mich jetzt mit ihm darüber, wie die Schule der Zukunft aussehen sollte, welche ersten Schritte wir jetzt bereits schon gehen können und weshalb Kollaboration eine neue Leistungs- und Lernkultur sowie Eigenverantwortung dafür essentiell sind. Am besten suchst du dir jetzt schon einen Stift und einen Zettel zum Mitschreiben, denn die Folge hält wirklich viele Impulse und konkrete Tipps für dich bereit. Und ich möchte gerne noch ein kleines Sorry vorneweg schieben. An der einen oder anderen Stelle hakt manchmal die Aufnahme, sodass da 2-3 Worte verschluckt sind, dass das Gespräch aber so inspirierend war, wollten Björn und ich das nicht nochmal neu aufnehmen und du kannst trotzdem den ganzen Inhalt auch nachvollziehen. Nur das schon mal so als kleine Vorwegwarnung. Es sind vielleicht 3-4 Stellen. Also wundere dich da nicht. Uns ist das bewusst und dennoch wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 65. Dann herzlich willkommen im Leadership to Go Podcast. Wie ich im Intro schon angekündigt habe, habe ich heute Björn Nölte hier als Gast im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, Björn.
Hallo Romy, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe dir jetzt eben ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich dich erstmal mit einer kleinen Check-in-Frage überraschen werde. Und wir wollen ja gleich auch auf deine Biografie schauen und wo du schon überall tätig warst. Und deshalb dachte ich, ich nehme die Frage heute für dich. Was wolltest du als Kind einmal werden?
Das ist eine ganz lustige Frage, weil ich da als Hauptseminarleiter mit meinen Referendarinnen auch so ein Spiel immer draus gemacht habe, wo man das erraten musste quasi von der ganzen Gruppe. Und es hat mir immer eine diebische Freude gemacht, weil es bei mir so ein bisschen absurd ist. Ich wollte als Kind Müllfahrer werden. Das sind ganz wenige, die das wollten, aber das waren meine großen Heroes. So eine Hand mit so einem Handschuh an diesem Griff, ja, die andere Hand lässig Kippe in der Hand und dann hinten auf diesem kleinen Trittbrett stehen, wo man so raufspringt während der Fahrt. Das waren meine absoluten Heroes. Also Müllfahrer, definitiv. Traumjob. Für mich bis heute ganz coole Jungs.
Mal gucken, ob du vielleicht irgendwann nochmal Müllfahrer wirst. Du bist nicht sozusagen im Müllabfuhr gelandet, sondern bist im Schulsystem gelandet. Und vielleicht magst du unsere ZuhörerInnen einmal abholen und sagen, wer bist du, was machst du gerade und wie war auch so dein Weg?
Ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich das gleich am Anfang sage, das klingt für viele so abschreckend. Ich bin in der Schulaufsicht. Das sind ja so aus Lehrer- oder Schulsicht oftmals die Bösen oder diejenigen, die jetzt nicht in der Praxis sind, sondern da oben irgendwie Dinge verbieten oder kontrollieren. Aber ich bin so eine sehr fröhliche und konstruktive Schulaufsicht, weil ich nicht, ich will nichts anderes abwerten, sondern eher positiv sagen, da wo ich bin, beim freien Träger, haben wir eine Schulaufsicht, die eben sehr konstruktiv hoffentlich aufgestellt ist, mit den Schulen zusammenarbeiten will, können und sollen. Also wir haben 36 Schulen in Berlin und Brandenburg. Und für die 36 Schulen bin ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen zuständig als Schulaufsicht. Da können wir ja vielleicht auch nochmal irgendwie später genauer drauf eingehen. Aber ich komme natürlich aus der Praxis. Also ich bin ein ganz normaler, regulärer, staatlicher Lehrer für Deutsch, Geschichte, Politik gewesen an Gymnasien. Hatte dann auch eine Zeit in der Lehrerbildung, wo ich dann mein lustiges Müllfahrerspiel machen konnte. Ich habe tatsächlich von einer Referendarsgruppe mal zum Abschied dann so Müllfahrerhandschuhe und so ein orangefarbenes Top bekommen. Aber es hat noch nicht ganz gereicht für den Job, aber das ist noch so eine Leidenschaft. Also Lehrerbildung war eine Zeit lang auch eine Sache, weil ich tatsächlich so aus so einer komischen Mischung von, in meiner Zeit haben viele das Referendariat als unglaublich schrecklich erlebt, also 90% ehrlich gesagt, in meiner Hauptseminarsgruppe. Ich selbst fand das aber so eine wichtige und für mich aus verschiedenen glücklichen Umständen auch positive Zeit, dass ich schon als Referendar dachte, ich möchte gerne mal Fachseminarleiter werden. Wurde das dann auch relativ schnell, war dann Hauptseminarleiter, war auch Oberstufenkoordinator an einer staatlichen Schule. Und was denn noch? Na gut, davor war ich dann auch noch etliches anderes, was jetzt, glaube ich, nicht so interessant ist, aber hatte also jetzt im Bildungswesen so verschiedene diese Stationen und bin jetzt bei der Evangelischen Schulstiftung hier in Berlin-Brandenburg gelandet, genau.
Genau, und nicht bei den Bösen, sondern bei den Heroes, so wie du es auch die von der Müllabfuhr benannt hast. Und sozusagen auch da guckst sozusagen, wie kannst du Schule stärken. Ich glaube, viele kennen dich auch, ja. Ich vermute auch ein paar ZuhörerInnen jetzt. Und du setzt dich ja ganz stark für Bildung ein, für die Transformation im Schulsystem und wie wir auch Schule auch anders denken können. Und veränderst vermutlich damit auch die Rolle der Schulaufsicht weg von kontrollierend hin zu, so wie du es ja auch beschrieben hast, zur unterstützenden, mitdenkenden Rolle. Ich habe jetzt ja schon eben gesagt, so, du denkst Schule irgendwie anders und ich würde da auch gleich tief eintauchen wollen mit der ersten Frage, um das so richtig groß aufzumachen. Wie sieht denn für dich Schule von morgen aus? Also wenn wir jetzt mal... Also ich würde eigentlich am liebsten sagen, nach 10 Jahren nach vorne blicken müssen. Ich glaube, wenn wir realistisch sind, müssten wir 20 Jahre sagen. Aber wir nehmen mal den Zeithorizont weg. So, wie ist für dich Schule der Zukunft? Wie würdest du die beschreiben?
Ich glaube, Schule der Zukunft fühlt sich überhaupt nicht nach Schule an, sondern wenn man in der Schule der Zukunft, wenn man da reingeht oder das gesagt bekommt, das ist jetzt hier Schule, dann hat man erstmal ja noch, was, das ist Schule? Das kann doch gar nicht... Ja, jetzt schon, da hatte ich das Glück, auch viele Orte zu besuchen, wo ich das Gefühl habe, da findet Lernen statt, Schule statt, in einer Art und Weise, die sich viel stärker verbreiten müsste. Und da hat man oft das Gefühl, das ist doch gar nicht Schule. Also haben die gerade, ist das wirklich gerade regulärer Unterricht? Ist das gerade Schule? Also wenn man in Hessen zum Beispiel in Gudensberg, einer ganz tollen GAZ-Schule heißt die, wenn man da unterwegs ist, dann sieht man LehrerInnen mit Kaffeetassen von A nach B gehen in riesengroßen Räumlichkeiten. Ohne großen Lärm suchen sich Schülerinnen da verschiedene Plätze zum Arbeiten. Und das ist so ein Gefühl von, ist das jetzt hier Schule? Haben die gerade Ferien in Hessen? Sind die wirklich freiwillig da gerade am Arbeiten? Also das ist in vielem, glaube ich, um das so auf diesen Nenner zu bringen, ist das nicht die Schule, die wir so klischeehaft vor Augen haben? Also ist es, das gibt ja so viele Aspekte dabei. Also ich glaube, Schule der Zukunft öffnet sich in der Art, dass eben Lernen nicht nur in den 55 Quadratmetern Klassenzimmer, wie wir uns das vorstellen, stattfindet, sondern auch an anderen Orten stattfindet, findet in anderen Rhythmen statt, auch in anderer personeller Zusammensetzung, also auch in geteilter Verantwortung, nicht mit einer Lehrkraft, die vorne steht, sondern mit verschiedenen Lernbegleiterinnen, die sich dann Verantwortung teilen. Und da ist, glaube ich, an ganz vielen Stellen kann man da ansetzen, um zu sagen, das ist nicht so, wie wir uns klischeehaft Schule vorstellen. Also Klassenzimmer, vorne Tafel, Noten, Rhythmisierung, Schulklingel. Das gibt an vielen Stellen Punkte, die, glaube ich, ganz anders sein können. Und damit, also nicht einfach nur, um anders zu sein, sondern damit einfach das Lernen besser ermöglichen.
Und ich finde, du hast jetzt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch gesagt, wo ich manchmal merke, dass so bei mir der Puls hochgeht, weil viele immer sagen, ja, das Schulsystem ist alles veraltet und alles schlecht und so. Und wir gucken immer so ganz viel auf das, was nicht funktioniert. Und es gibt ja schon ganz viele gute Beispiele, wo es funktioniert. Und du hast jetzt so eine Schule ja schon genannt in Hessen. Und du hast gesagt, du hast viele Orte schon davon kennenlernen können. Und deshalb möchte ich auch da mal einfach so die Taschenlampe drauf richten, damit wir auch das in den Blickpunkt nehmen. So, was sind für dich noch tolle Orte? Also wo können sich auch sozusagen jetzt ZuhörerInnen inspirieren lassen? Wo können wir uns auch, und ich will nicht damit sagen, dass wir das als Blaupause nehmen, aber einfach als Inspirationsquelle.
Ja, das ist schön, dass du das fragst. Und da ist es nämlich genau wie du sagst, nicht, dass man immer so denkt, naja, motzen kann man ja viel und dann irgendwelche, dann haben Menschen Visionen. Nicht? Das habe ich jetzt auch wieder, ich mache nächste Woche eine Fortbildung, wo die Lehrkräfte im Vorfeld mal angeben sollten, was sie sich wünschen. Und dann haben sie sich gewünscht, also eine Antwort war, ja, wir wünschen uns keine Visionen von übermorgen, sondern irgendwie was Realistisches, was wir machen können. Und so, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man wirklich auch guckt, was gibt's schon. Und es gibt so viele tolle Schulen, die ich nennen könnte. Also wenn man zum Beispiel bei uns, Evangelische Grundschule Wilmersdorf, wenn man da in die Räumlichkeiten geht, das fühlt sich so nett an mit Sofas und das ist vielleicht erstmal so eine Kleinigkeit, aber das ist ja auch Ausdruck von der Lernkultur, dass da zum Beispiel ein Schulhund an der Grundschule unterwegs ist, dass da eine andere Form, kommen wir vielleicht auch noch drauf, von Kollaboration stattfindet, dass da auch jahrgangsgemischt gelernt wird mit in Teams von ErzieherInnen und Lehrkräften, die dann gemeinsam Verantwortung haben. Also wenn man da reingeht, dann hat man nicht dieses, oh Gott, was man so von Elternabenden kennt, so hässliche kleine Tische und Stühle, wo man jetzt so eine Dreiviertelstunde Elternabend überstehen muss und dann ich einfach gerne in die Ecke und würdest auch als Erwachsener gerne mit dabei sein. Dann gibt es, ich war gerade in Schleswig-Holstein bei einer Schule, Opte Host heißt die, wo man auch in multiprofessionellen Teams erstmal überlegen muss, wer ist denn jetzt hier die Lehrkraft? Also da waren so drei Erwachsene und ganz viele selbstständige kleine Schülerinnen, die so ganz selbstverständlich irgendwie da ihre eigenen Diagnoseaufgaben machten und dann wussten, aha, wenn ich das so und so habe, dann ist die und die Lernaufgabe da drüben aus dem Ordner für mich die richtige, also super durchorganisiert. Und da saßen dann drei Erwachsene und ich habe die erstmal gefragt, wer ist denn hier wer? Hier kommt jetzt mal die Schulaufsicht aus Berlin und guckt mal, wer ist. Aber einfach total faszinierend, dass sich da die Grenzen so verwischen, dass dann auch Hierarchien abgebaut werden, weil die eben sagen, wir bereiten im Team vor, wir arbeiten im Team und Einzelfallhelferinnen und andere Menschen im pädagogischen Team gehören genauso mit dazu. Also es gibt so viele tolle Orte, ganz konservative Orte auch, wo aber andere Dinge entstehen. Wir haben so ein zauberhaftes Gymnasium in Köpenick bei uns, wo die Schülerinnen mit der Fähre übersetzen. Also wer wirklich mal so Bilderbuch-Spielfilmschule sehen will, der guckt sich mal an, wie da mit dem Fähranleger die SchülerInnen dann da zur Schule kommen. Eigentlich ein, würde ich sagen, eher früher konservatives Gymnasium. Die haben aber jetzt zum Beispiel 6 Wochen lang notenfreies Projekt mit verschiedenen Fächern gemacht. Die haben gefragt, welche Fächer liefern Stunden für diese Projektsituation in der 8. Klasse. Das wurde dann in einem hochpartizipativen Aushandlungsprozess, würde ich mal sagen, festgelegt. Am Abend in der Turnhalle mit Eltern, mit Schülerinnen wurde heiß diskutiert. Trägt es zur Motivation bei oder gerade nicht mit dieser Notenfreiheit für einen gewissen Zeitraum? Man kam dann zusammen zu dem Ergebnis, ja, wir machen es im nächsten Jahr, wir erweitern es sogar, führen das weiter. Aber das ist auch so eine Form von zukünftiger Schule, partizipativ zu denken und nicht Eltern nur zu informieren, sondern sie damit einzubeziehen und vor allen Dingen auch den Schülerinnen da Verantwortung zu übertragen, dass sie mitmachen. Oder Schüler machen Schule. Also ich könnte eine Dreiviertelstunde erzählen. Wir haben in Neuruppin und in Vriezen Schulen, wo die von ganzen Tag sagen, SchülerInnen übernehmen die Schule. Also alle Lehrer, das kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich alle Erwachsenen sind weg. Und die älteren Schülerinnen machen dann quasi Unterricht für die Jüngeren. Die Schülerinnen sind alle da und übernehmen den Unterricht für den ganzen Tag. Das geht nicht von heute auf morgen. Das hat sich über Jahre so etabliert, funktioniert aber wunderbar. Und die Lehrerinnen sind dann an dem Tag eben auf einem pädagogischen Tag oder auch zwei und können, also geben Verantwortung ab und zeigen damit ja auch, wir sind jetzt hier nicht die Lehrer-Lempel-Kontrolleure, sondern wir haben so viel Vertrauen und es funktioniert Jahr für Jahr bei denen. Also wenn du mich die Frage fragst, wo funktioniert es schon gut, könnte ich jetzt wirklich bis morgen erzählen. Ich mache erstmal einen Punkt, obwohl mir noch zig andere Sachen einfallen würden.
Ja, und ich finde, du hast schon ganz, ganz viele Punkte auch noch, die wichtig sind, irgendwie so genannt. So dieses, wir müssen nicht immer ganz groß denken, sondern es ist total wichtig, dass wir auch den ersten Step machen, dass wir mal sagen, wir probieren mal ein 6-Wochen-Projekt aus. Oder ja, wir müssen noch nicht alle Wände rausreißen. Wir gucken aber, dass wir schon mal andere Schulmöbel besorgen, damit wir vielleicht kleine Nischen schaffen, wo sich SchülerInnen zurückziehen können, um dann selbst organisiert arbeiten zu können. Ja, also es ist ja, was ich immer oft auch höre, ja, das ist alles so schön an den Schulen, wo ich sage, die sind ja auch nicht von heute auf morgen dahin gekommen, sondern auch über einen längeren Prozess. Und sie haben einfach mal angefangen mit einer Klasse, mit ein paar Wochen oder mit einem Setting. Und dass wir damit schon vieles auch verändern können.
Ja, das ist genau der Punkt. Also dieses, klar, also ich meine, ich mache ja auch publik im Moment, dass wir zum Beispiel in Frankfurt oder eine neue Schule gründen. Das ist natürlich fantastisch, dass man da auch die Räumlichkeiten neu hinbauen kann. Das ist so mein Traumjob im Moment. Aber, also um das mal deutlich anzusprechen, ich hoffe, die Kolleginnen nehmen mir das nicht übel, wir haben ja diese ESBZ in Berlin-Mitte, also so ein Flaggschiff von pädagogischer Innovation, wo jede Woche Besucherinnen kommen. Wenn du da hinkommst, also es ist nicht schick und es ist nicht High-End-Möbel, sondern es ist wirklich sehr improvisiert. Und Besucherinnen sagen es manchmal klarer, manchmal weniger deutlich, aber das ist einfach wirklich so ein uralter Bau aus DDR-Zeiten. Und es ist nicht schön und es ist nicht von vornherein super hingebaut. Und trotzdem findet da ganz, ganz viel pädagogische Innovation statt. Also es braucht nicht den Neubau und die Rahmenbedingungen immer nur von außen, sondern vieles kann man auch machen, wenn sich die richtigen Leute zusammenfinden.
Und das kann ich ja bestätigen. Ich habe ja auch an der ESBZ gearbeitet und ich habe auf jeden Fall schon an moderneren Schulen gearbeitet und trotzdem war da eine andere Lernkultur, eine andere Arbeitskultur, wo die SchülerInnen freitags morgens oder vormittags sozusagen geteilt haben, was sie in der Woche erlebt haben, so wen sie danken wollen, die Herausforderung. Ja, ich war ja Tutorin in der Oberstufe und immer, wenn ich die SchülerInnen gefragt habe, was sie die letzten Jahre in der Schulzeit geprägt hat, haben sie mir immer die Herausforderung genannt, wo sie 3 Wochen selbstständig irgendwie unterwegs sein konnten. Und ja, es ist halt ein anderes Lernen, auch vielleicht aus der Schule mal herausgehen, auch andere Menschen, so wie du es ja auch gesagt hast, hereinholen, also mit Eltern gemeinsam arbeiten und sozusagen auch gemeinsam zu denken. Und das war nämlich der zweite Punkt, den ich mir so im Kopf aufgeschrieben habe, ist der Punkt Kooperation. Ja, also und nicht nur Kooperation sozusagen bei den SchülerInnen fördern, so du hast ja gesagt, so jahrgangsübergreifend, sondern auch Kooperation mit erstmal im Team, ja, also multiprofessionelles Team und dann auch darüber hinaus mit Eltern, vielleicht auch anderen Partnern. Wenn wir uns das jetzt mal so angucken, das Thema Kooperation, wo siehst du da vor allem Potenzial und was braucht es deiner Meinung nach, dass das noch besser gelingt? Weil manche Schulen leben das schon sehr, sehr gut vor. Und ich glaube, an manchen Schulen sind da die Strukturen noch nicht so geschaffen.
Ja, das ist wirklich eigentlich interessant. Also ich hatte vor, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb Jahren hatte ich da mal so eine Umfrage gestartet über Social Media bei Lehrkräften mit der Frage, wenn wir jetzt Teamarbeit, Kollaboration vorantreiben wollen, wo sollten wir da anfangen? Sollten wir im Unterricht anfangen? Sollten wir mit Eltern anfangen? Sollten wir bei der Zusammenarbeit der Lehrkräfte anfangen? Was ist eurer Meinung nach am sinnvollsten? Und da hat eine, ich kenne jetzt nicht mehr genau die Prozentzahl, aber eine riesige Mehrheit hat gesagt, wir müssen anfangen im Kollegium. Also bei der Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen, weil das immer noch so wahrgenommen wird, das ist so, dass das so eine ganz große Einzelkämpfersache ist. Ja, also man spricht mit 200 Menschen am Tag irgendwie, aber man nimmt sich als Lehrkraft, glaube ich, immer noch sehr, sehr stark in Einzelverantwortung wahr. Das ist meine Klasse, das ist jetzt hier mein Unterricht, ja, da geht die Tür zu, das sind meine 28 Schülerinnen. Und das müsste wahrscheinlich beginnen. Und das Problem ist ja heutzutage, dass nicht nur heutzutage, aber ich glaube, das nimmt zu, dass man so vielen Belastungen ausgesetzt ist, dass man, wenn man jetzt hört, da soll ich jetzt noch zusätzlich mich in irgendwelchen Meetings damit beschäftigen, wie wir jetzt obendrauf noch kooperieren können. Ich glaube, das trifft auf Ablehnung. Also ich glaube, dass es erfolgreich sein kann, schlicht in dem Bestehenden zusammenzuarbeiten, indem zum Beispiel eine Sache, die auch Aufwand erfordert, aber glaube ich nicht so schwierig ist, wenn Unterricht und Kurse parallelisiert werden, dann kann einfach Schulentwicklung auch schon im täglichen Unterricht stattfinden, wenn einfach 2 Deutschkurse nebeneinander liegen oder 3 im besten Fall oder in der 8. Klasse eben 2 Lehrkräfte parallel Englisch unterrichten, dann können die in Räumen nebeneinander zusammenarbeiten, können sich absprechen. Man kann zum Beispiel Unterricht so organisieren, dass die Schülerinnen Wahlmöglichkeiten haben, dann auch mit der anderen Klasse zusammen in kleinen Gruppen auch die andere Lehrkraft als Ansprechpartner nutzen können. Und dadurch ergeben sich, so habe ich das erlebt, Synergien, dass man diese Zeit, wo man sowieso Unterricht hat und da sitzt, dann eben benutzen kann für Absprachen und Kommunikation mit der anderen Lehrkraft. Das ist so eine kleine Sache, die aber schon mal viel bewirken kann und niederschwellig ist, um da Zusammenarbeit zu kreieren. Und das war meine Erfahrung als Lehrkraft in Potsdam, immerhin 4 Jahre nochmal bis 2020, dass das so viel ausmacht, dass die Schülerinnen auch sagen, naja, wir sollen hier Gruppenarbeiten machen, wir sollen hier ein Team zusammenarbeiten, aber wir sehen eigentlich immer nur sie alleine da vorne. Ja, haben Sie ja vollkommen recht. Und wenn die dann sehen, und das war, also das Schönste war, dass die bei meinem Kollegen Philipp und mir dann teilweise hat man so das Gefühl, wenn die eben auch in Gruppenkursübergreifend zusammengearbeitet haben, dass die gar nicht mehr so richtig ganz genau sagen konnten, wer ist denn jetzt hier meine Lehrkraft im besten Fall, ja, sondern ich verstehe mich mit denen da drüben ganz gut in der Sache, dann mache ich das Projekt da drüben. Also die Parallelisierung von Unterricht weg von Klasse, sondern hin zu im Jahrgang oder anders Unterricht zu parallelisieren, ist natürlich eine Herausforderung für den Stundenplaner, das weiß ich. Macht sich bei größeren Schulen ein bisschen leichter als bei kleineren Schulen, aber funktioniert auch mehr oder weniger so, dass da auch eine Zusammenarbeit als Kultur erstmal erreicht werden kann. Dann gibt es natürlich auch super Ideen, wie man strukturell in Fachbereichen, in Projekten, im Friday, in interdisziplinären Projekten und zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, man muss im Kleinen erstmal Möglichkeiten schaffen, dass man die Erfahrung macht, das ist total angenehm, wenn wir da zu zweit für unseren Unterricht verantwortlich sind und uns auch so als erstmal Zweier- oder vielleicht dann Dreier-Team auch erleben im Alltag.
Und also ich will das unterstreichen, weil ich sage immer, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wir New Work-Kompetenzen den SchülerInnen beibringen. Wir sollten gucken, wie können wir das auf dem Schulsystem etablieren, weil wie lernen wir eigentlich immer am besten? Immer vom Vorbild. Ja, und so wie du halt sagst, also wenn die SchülerInnen nicht erleben, wie arbeiten Lehrkräfte kooperativ, wie geben sie Verantwortung ab, wie sollen sie es dann selber machen? Ja, und ich glaube, dass wir da einen ganz, ganz großen Hebel haben. Und gleichzeitig sehe ich, dass auch viele Schulen das versuchen anzustoßen und Kooperation. Und dass aber dann immer noch so Bedenken von den Lehrkräften kommen, kann ich mein Arbeitsmaterial teilen? So, dann müsste ich vielleicht jetzt das anders machen, wie ich es bisher gemacht habe. So, wie erlebst du das und wie können wir dem auch begegnen? Also das eine, dass wir die Struktur schaffen, dass wir Parallelunterricht planen. Es braucht aber ja auch diese Bereitschaft und auch vielleicht den Mut, gemeinsam zu arbeiten.
Ja, es braucht den Mut, es braucht die Haltung, aber es gibt auch ganz reelle Hindernisse, wo ich mir jetzt vorstellen kann, da sitzen Lehrerinnen und sagen, na, der hat gut reden, der Monsieur, und kann das fordern, aber die Strukturen sehen eben teilweise anders aus. Also Beispiel geteilte Verantwortung in Führungspositionen. Das ist leider so ein ganz unangenehmes Thema, dass es total super wäre, wenn wir an den Schulen für Funktionsstellen, für Schulleitungen, für stellvertretende Schulleitungen geteilte Verantwortung einführen könnten. Es ist leider aktuell so, dass in den Bereichen, für die ich so ein bisschen verantwortlich bin, das Tarifrecht das ganz schwer macht, das zu realisieren. Und das ist frustrierend für diejenigen, die an Schulen das wollen, aber nicht die strukturellen Bedingungen haben, das umsetzen zu können. Also ich kann nur sagen, dass der Geist bei uns zumindest auch in die Richtung geht, wir das wollen. Wir gucken uns bei anderen Schulen in anderen Bundesländern an, wie kann das gehen, versuchen Lösungen zu etablieren. Aber das ist leider so, dass da Strukturen dagegen sprechen oder auch Arbeitszeitmodelle für Lehrkräfte und Erzieherinnen. Ja, ich wünsche mir, oder habe das ja vorhin auch gesagt, dass das super ist, wenn Erzieherinnen und Grundschullehrkräfte da dann zusammenarbeiten. Aber Verträge, Arbeitszeitmodelle und so weiter sind eben teilweise anders gestrickt, also dass man auch nicht von jedem verlangen kann, das so völlig über den Haufen zu werfen und zu sagen, dann lasse ich mich darauf ein, das da ganz anders zu machen. Da muss man eben auch diese arbeitsrechtlichen Strukturen schaffen, was leider nicht immer so ganz einfach ist, aber es muss so von allen Seiten kommen. Nicht? Also die richtige Haltung muss auf den Willen der Administration treffen, auch die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und es muss dann eben auch dahinter eine Auffassung von Lernkultur stehen, die das Ganze auch trägt. Also wenn man da irgendwie zusammenarbeitet und doch eine Vorstellung von Stoffvermittlung, Übertragung, Kontrolle, Gleichschritt, sage ich mal ganz grob, dann passt das auch nicht zusammen. Nicht? Das muss schon so alles Hand in Hand gehen. Und das ist nicht leicht, aber wenn die richtigen Personen in die richtige Richtung denken, bin ich ja immer eher für Optimismus.
Das heißt, wir brauchen sozusagen da auch mehr Freiraum, müssen das so, wie wir sagen, wir denken Schule anders neu, auch die Zusammenarbeit anders neu denken und da auch einfach die Strukturen anders schaffen, damit Lehrkräfte das auch tun können. Was ich immer so auch problematisch sehe, dass viele Lehrkräfte auch irgendwie mittlerweile in Teilzeit gehen. So dann zwar auf der Unterrichtsebene, das in Teilzeit gebrochen wird, aber sie ja an allen Konferenzen teilnehmen. Und dann natürlich, ich das schon auch nachvollziehen kann, dass sie sagen, sie möchten nicht noch die vierte Teamrunde haben, weil sie arbeiten ja in Teilzeit. So, und auch da brauchen wir, glaube ich, andere Maßstäbe, wie messen wir eigentlich die Arbeit, und es ist halt nicht nur an der Unterrichtsstunde zu messen.
Absolut, also das ist vollkommen an der Realität vorbei. Arbeitszeit von Lehrkräften in Unterrichtsdeputaten zu messen, meines Erachtens, es ist ändern bei so einem großen Tanker. Nicht? Es gibt ja in Bremen aktuell den Versuch, das anders zu machen. Wir gucken da mit sehr, sehr wachen Augen und sind auch selbst am Überlegen, aber es geht eben leider auch nicht so ganz auf Knopfdruck von heute auf morgen. Aber ich glaube, das Ziel müsste wirklich sein, Arbeitszeit anders zu organisieren als mit diesem Modell des Deputats, weil es ja auch abzielt auf letztlich eine einzelne 45 Minuten Unterrichtsstunde, die ja dem, was wir davor besprochen haben, auch gar nicht mehr so gerecht wird. Mhm. Ja, das ist schon echt ein großes Thema und sorgt für viel Frust und auch Ungerechtigkeiten, wo man aktuell nur versuchen kann, die so weit wie es geht auszugleichen.
Und hättest du denn eine Idee, wie man dieses Arbeitszeitmodell umgestalten könnte?
Wenn man sich das alles aussuchen könnte, wie man will, klar. Also im besten Fall geht man dann eben nicht von Unterrichtsstunden aus, sondern geht von Arbeitszeiten aus mit einer Mischung oder einer autonomen oder jeweils an Schulen festlegbaren Mischung aus Präsenzzeit und selbstverantworteter Zeit. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist bloß unglaublich schwer, weil sich das ja auch gießen muss. Auf der anderen Seite sind ja die Tarifbedingungen oder die arbeitsrechtlichen Bedingungen, in denen wir uns auch bewegen, haben ja auch eine ganz große Absicherungsfunktion für Arbeitnehmer. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt diese Starrheit, die wir jetzt wahrnehmen, oder Unrealismus, nicht was Konferenzen und Stunden und so weiter angeht. Auf der anderen Seite sind diese bisher funktionierenden Systeme ja, bieten ja der Arbeitnehmerseite auch Absicherung und Sicherheit in dem, dass ich mich darauf verlassen kann, was ich da zu arbeiten habe und wie das für mich aussieht. Und da wollen jetzt viele auch nicht sofort Abstand davon nehmen, weil ja alles Flexiblere auch Eigenverantwortung auf beiden Seiten bedeuten würde. Also es ist, ich fühle jetzt gerade mehr wie so ein Politiker an, merke ich, aber es ist nicht so ganz leicht. Aber ich glaube, es hilft ja auch schon mal, wenn man irgendwie, wie soll ich sagen, wenn alle Seiten voneinander wissen, dass sie das eigentlich optimal machen wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Schule die geteilte Verantwortung haben möchte, wenn die weiß, man arbeitet wirklich ernsthaft an Lösungen, man möchte das etablieren, man unterstützt generell diese Arbeitsweise. Es ist vielleicht nicht nächste Woche die Lösung auf dem Tisch, aber vielleicht im nächsten Jahr. Das kann ja auch schon helfen, die eigene Arbeitszufriedenheit und Motivation zu stärken.
Und ich finde, da hast du auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, erstmal das Verständnis zu haben. Und ja, also wir müssen noch gar nicht immer die Lösung haben, aber so, verstehe ich erstmal, warum ist das so, und nicht immer so nur die Schattenseiten zu sehen, sondern dass es auch die Lichtseiten gibt. Also es wird ja auch immer quasi in der Arbeitswelt, in der Wirtschaftswelt diskutiert, Stechuhr ja, nein. So, es hat natürlich die Flexibilität, aber es kann natürlich auch zur Folge haben, dass man viel, viel mehr arbeitet, sodass das nicht mehr so kontrolliert wird, dass so zwischen Feierabend und Arbeitszeiten die Grenzen immer mehr verschwimmen, was ich auch bei Kollegien einfach mehr wahrnehme, dass sie sagen, so diese ständige Erreichbarkeit und E-Mails noch nach 20 Uhr, das braucht auch ganz viel Selbstkompetenz zu sagen, so wenn wir da die Grenze im Außen auflösen, wie kann ich ja selber auf mich achten, dass wir natürlich nicht in diesen Burnout landen, und da einfach die anderen Partner zu verstehen, was ist eigentlich die gute Absicht dahinter. Und ja, ich will auch mal sagen, die Schulaufsicht sind vielleicht oft so bei Kolleginnen oder bei Schulen die Bösen, und da steckt ja auch eine positive Absicht erstmal dahinter.
Ja, ja, absolut. Also mit dieser Erreichbarkeit von E-Mails, das ist ja wirklich so ein ganz neuralgischer Punkt an vielen Schulen, wenn ich mal kurz was dazu sagen wollte. Das ist, ich glaube, die Lösung liegt ja wirklich, oder mir fällt dazu ein, dass wir vielleicht auch noch nicht systematisch genug darauf geachtet haben, Eigenverantwortung auszuprägen. Man irgendwie so stark gewöhnt ist, dass Regularien mir das abnehmen. Aber wir ärgern uns tot, wenn wir uns ärgern über Mails von Eltern oder Schulleitung am Sonntagabend. Man muss das umdrehen und sagen, unsere Eigenverantwortung, mich selbst weiß und sorge, dass ich dann eben erst Montag früh in die E-Mail reingucke und mir nicht den Sonntag dadurch verhageln lasse. Also da liegt die Lösung, glaube ich, eher in Eigenverantwortung als in Regularien von außen. Wir können noch, es gibt ja Schulen, die haben da genaue Sprechzeiten, wer ist wann wie, wem darf man wann wie eine E-Mail schreiben. Aber wir kriegen immer wieder neue Eltern von außen, die das nicht gewohnt sind, die natürlich auch am Wochenende mal eine E-Mail absenden, in der Hoffnung, dass sie dann am Montag angeguckt wird. Und ich glaube, darüber dürfen wir uns nicht aufregen, sondern müssen Eigenverantwortung stärken. Und das ist nicht selbstverständlich. Muss man im Referendariat lernen, muss man an vielen Stellen, glaube ich, nicht als gegeben voraussetzen, sondern auch etablieren, dass man mit sich selbst da auch gut umgehen kann.
Ja, und dann halt bei sich selbst reinzugucken, so warum fühle ich mich jetzt gezwungen, die E-Mail jetzt gleich zu beantworten, sie nicht liegen lassen, zu lassen, so. Und das ist ja, wo ich sage, ja, also wenn wir im Äußeren die Struktur abbauen, brauchen halt auch die Person die Stärkung im Inneren, damit umzugehen, so, warum spüre ich jetzt Druck, warum kann ich es nicht loslassen? Und so wie du halt auch sagst, auch Entscheidungen zu treffen und da die Eigenverantwortung zu stärken, sage ich auch immer, wir haben im System das so lange mit Schulen trainiert, dass sie eigentlich nicht selber entscheiden dürfen. Jetzt müssen wir auch wieder mit ihnen trainieren, dass sie es dürfen, dass das Vertrauen wieder da ist und dass wir eine andere Beziehung gestalten, weil ansonsten werden wir nicht in diese Eigenverantwortung gehen.
Kann ich nur zustimmen.
Und da sind wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen nochmal auf Blick der Schulaufsicht, weil da würde ich ja gerne mit dir auch nochmal reinschauen. Jetzt haben wir ja so geguckt, wie sieht Schule der Zukunft aus? Also irgendwie eine andere Lernkultur, dass man gar nicht merkt, dass man in der Schule ist, dass Kooperation auf Unterrichtsebene, aber auch sozusagen im Kollegium gelebt wird. Wie siehst du da auch die Rolle der Schulaufsicht? Also wenn wir auch da mal so 10, 20 Jahre vorausschauen und sagen, okay, das System hat sich verändert, Hierarchie wurde vielleicht auch abgebaut, Strukturen haben sich verändert. Was wäre so dein Wunsch, Rollenbeschreibung für die Schulaufsicht?
Also ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass diese Rollenbeschreibung, dass erstmal ein Bewusstsein für deine Frage entsteht, weil aktuell gibt es ja überhaupt keine systematische, zumindest irgendwie Qualifizierung für Schulaufsichten. Das wird irgendwie, weil man mal in der Schulleitung war oder weil man irgendwie aus einer Mischung aus Praxis und anderen Kompetenzen irgendwie als befähigt angesehen wird, das zu machen. Aber es gibt ja weder so eine richtige Rollenbeschreibung noch auch eine Qualifizierung. Und das ändert sich gerade. Da habe ich die auch, da habe ich, nehme ich wahr, dass Stiftungen und Kultusbehörden und so weiter doch die Rolle der Schulaufsicht jetzt, so wie du ja jetzt hier auch ehrlich gesagt, mehr in den Blick nehmen und sich darüber klar werden, dass das doch auch ein Zahnrädchen in diesem Bildungssystem ist, was vielleicht gar nicht so unwichtig ist, wo es sich lohnt, mal drüber nachzudenken. Und es ist eben, also aus meiner Sicht wirklich auch mit einer hohen Flexibilität verbunden. Also man muss die eigene Rolle da auch flexibel sehen. Ich bin auf der einen Seite in allen Bereichen, denke ich, jeden Tag, ich könnte und müsste da eigentlich besser werden. Auf der einen Seite sollte ich, glaube ich, kompetenter Ansprechpartner für die Schulen sein, also in allen Problemlagen, die jetzt Schulleitungen vor allen Dingen betreffen, die im Alltag erscheinen, sollte man so eine alltägliche kompetente Anlaufstelle sein. Dann ist man natürlich derjenige, der die Rahmenbedingungen im weitesten Sinne im Blick behält und im Sinne, letztlich im Sinne des Lernens der Schülerinnen, finde ich immer, und der Organisation der Schule irgendwie begleitet. Also in meinem Fall ist das ist jetzt vielleicht nicht in jeder Schulaufsicht so. Dadurch, dass wir gleichzeitig Träger sind, habe ich eben das große Glück, nicht nur in dem Kerngeschäft der Schulaufsicht, sondern auch als Vertreter des Trägers zu wissen, sind Prozesse im Bereich Bau, im Bereich Datenschutz, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich finanzieller Ressourcen. Das sind alles Dinge, die ich glücklicherweise auch mit im Blick haben darf und kann. Aber man sollte eben auch nicht nur reagieren auf Notwendigkeiten an den Schulen, sondern ich finde, Schulaufsicht sollte auch dafür sein, Inspirationen zu vermitteln und Schulentwicklungsprozesse nicht nur formal zu begleiten, sondern auch mit anzustoßen oder an den richtigen Stellen zu sehen, welche Impulse da hilfreich und notwendig sind, um Schulentwicklung voranzubringen. Und wir haben vorhin ja über das Bildungsfrühstück gesprochen, deswegen komme ich da jetzt nochmal drauf, dass auch Vernetzung, nicht? Das ist auch wieder der Bogen zur Kollaboration, die wir eben besprochen haben, ich ansehe als eine wichtige Sache, ich versuche Schulen auch zueinander zu bringen und für sinnvolle Anregungen und Zusammenarbeiten zwischen Schulen zu sorgen. Da habe ich in der Funktion der Schulaufsicht, der jetzt verschiedene Zugriffe hat auf unterschiedliche Schulen, auch die Möglichkeiten zu sehen, was passt da wie zusammen, wer kann da wie voneinander lernen. Nicht? Also da sind bei uns Schönefeld und Neuruppin, die dann gemeinsam auch einen pädagogischen Tag planen oder voneinander profitieren. Sowas auch mit zu organisieren, ist, glaube ich, auch Teil der Schulaufsicht. Also es ist eine Mischung aus Alltag, aus kompetenter Ansprache, aus Initiative, auch aus weitsichtiger Planung und auch Inspiration zu Schulentwicklungsprozessen, um jetzt mal so ein paar Punkte aus dem Hut irgendwie zu nehmen.
Ja, und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, irgendwo hatte ich das gelesen, dass es in Neuseeland ja auch so ist, dass sozusagen die Vorbildung dort so organisiert wird, dass, ich meine, das waren auch wie so eine Art Schulaufsichten, die dann an die Schulen gehen und sagen, da funktioniert etwas gut. Und wir verknüpfen dann die Schulen, die ein ähnliches Thema haben. Oder wir sagen so, dass sie gar nicht von oben herab sagen, das müsst ihr lernen und das so und so, sondern halt zu gucken, wo sind gute Best Practice und wie können wir denen eigentlich eine Bühne geben, damit auch dieses Miteinanderlernen mehr gefördert wird, weil es ist ja auch so viel, also ich merke es auch, wenn ich ein Unternehmen bin, ich sage immer, ich muss gar nicht das Wissen reinbringen, sondern ich muss nur gucken, wo ist denn eure Schatztruhe und sie öffnen, weil es steckt so viel Ressourcen in den Schulen selbst, in den Schulnetzwerken und wir müssen die eigentlich viel mehr nach oben holen, weil es braucht gar nicht mehr im System. Es liegt alles schon eigentlich meiner Meinung nach im System.
Ja, ist ganz was Wichtiges, was du sagst. Das ist, Schulentwicklungsprozesse brauchen die Initiative aus dem Kollegium. Das merke ich immer wieder. Es muss dieser Funke sein. Das habe ich jetzt, wie gesagt, bei uns in Köpenick ganz toll erlebt, dass eben eine kleine Gruppe von Kolleginnen diejenigen sind, die da was wollen. Und da muss die Initiative herkommen. Und dann kann man begleiten, vernetzen, mit Fortbildungsangeboten unterstützen. Aber die Initiative, die muss erstmal aus dem Kollegium kommen. Das ist ganz was Wichtiges, um das tragfähig zu machen.
Total. Und das ist ja auch wichtig, ja. Und da auch sozusagen auch nicht mehr zu gucken, so diese, du hattest es vorhin ja auch gesagt, so mit Hierarchie, wer hat hier was zu sagen, sondern dass wir eigentlich die Verantwortung dahin verlagern, wo die Expertise ist, wo die Kompetenz liegt, wo der Erfahrungsbereich ist. Und ich glaube, auch das müssen wir ja auch bei der Veränderung der Schulaufsicht sehen, zu sagen, wir wissen gar nicht direkt, was passiert an den Schulen, sondern wir befähigen die Schulen dahingehend, dass sie die Entscheidung selber treffen können, dass sie in die Eigenverantwortung gehen. Und wir sind sozusagen eigentlich die UnterstützerInnen und die BrückenbauerInnen, dass das geschehen kann, was da vor Ort ist.
Genau, du sagst es.
Also, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast nochmal irgendwie auch eine andere Rolle, weil du ja auch bei einem privaten Schulträger arbeitest. So, da ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr Freiraum oder Gestaltungsraum im Gegensatz zum staatlichen System. Und trotzdem hast du ja auch auf den Blick auf die Schulaufsichten im staatlichen System. So, jetzt haben wir uns natürlich unser schönes Visionsbild gebaut. Wie soll Schule aussehen? Wie soll auch Kooperation gelebt werden? Welche Rolle nehmen da auch Schulaufsichten ein? Was müsste denn da deiner Meinung nach, und ich weiß immer, die Frage ist schwierig, weil wir wissen es alle irgendwie nicht, passieren, damit wir dahin kommen? Also wie können auch Schulaufsichten anders vielleicht auch arbeiten, auch im jetzigen System? Weil ich finde das immer total schwierig, wenn wir immer sagen, das ist alles jetzt nicht möglich, weil so und so wird das vorgeschrieben. Gleichzeitig haben wir ja da auch gute Beispiele. Und du hast ja auch gesagt, Stiftungen qualifizieren mehr. Die versuchen auch, Schulen und Schulaufsichten mehr in Schulnetzwerken zu verbinden. Also was können wir da auch jetzt heute schon im politischen System machen, damit wir vielleicht auch von unten heraus diese Impulse setzen?
Ja, also ganz niederschwelliger Gedanke dazu, sich so, also ich weiß nicht, wie sehr wir unter uns sind, aber sich so ein bisschen locker machen, sage ich jetzt mal, und Hierarchien auch überwinden und erstmal auch zu so einem kollaborativen Austausch finden. Also ich fand das ganz toll, ich war im letzten Jahr eingeladen in wie sag's nicht, ich glaube in Kiel, da waren Schulaufsichten aus Schleswig-Holstein und Hamburg versammelt. Und da wurde ich eingeladen, um auch so ein bisschen zu berichten aus der Schulaufsichtsarbeit bei uns. Und da war für mich schon mal erkennbar, dass dieses Treffen, was die da hatten, auch ungewöhnlich war, weil da Hierarchien durcheinander gebracht wurden. Also da gibt's ja dann teilweise in den anderen Bundesländern auch noch untere und obere Schulaufsicht, also verschiedene Hierarchiestufen. Die saßen da aber für mich erstmal äußerlich nicht unterscheidbar in einem Kreis und haben sich erstmal also anregen lassen durch jemanden von außen wie mich, aber auch untereinander eben mit Best Practices und Erfahrungen versucht auszutauschen. Und das ist ja schon mal ein guter Weg dahin, zu sehen, Mensch, wie machen andere das? Wie ist da die Belastung? Was haben die für gute Erfahrungen? Das könnte schon mal Dinge anstoßen. Nicht? Das ist jetzt kam jetzt dazu, dass dann eben auch so eine Delegation aus Schleswig-Holstein auch nach Berlin kommt und sich bei uns Schulen anguckt und so weiter. Und diese Offenheit, das, was wir an Schulen auch uns jetzt als erfolgreich sehen, mit zum Beispiel mit Lernreisen zu anderen Schulen, um dann zu reflektieren, wie machen wir das Austausch, um da einen kleinen oder großen Veränderungen herbeizuführen, das geht im Bereich Schulaufsicht auch. Man muss da nur offen sein. Also ich war auch schon in Runden, ich sage jetzt nicht die Bundesländer, ich war auch schon in anderen Runden, in Online-Diskussionen eingeladen, wo ich auch erzählt habe, wie ich so arbeite, was wir so machen. Und das traf teilweise auf ganz große Ablehnung. So, nicht? Das ist dann oft so, na, ist ja schön, aber das würde bei uns ja alles gar nicht gehen. Nicht? Das ist auch so eine Haltung, wo ich jetzt nicht diese Offenheit, die ich da in Kiel und Hamburg erlebt habe, gesehen habe. Aber sich da so auf den Weg zu machen, das geht im Bereich Schulaufsicht, glaube ich, auch. Und wenn man sich mal umguckt, Heräus-Stiftung zum Beispiel, auch Forum Bildung Digitalisierung, da gibt es inzwischen auch richtig vielversprechende Initiativen, wie man den Bereich Schulaufsicht in den Blick nimmt, unterstützt, reflektiert. Also wenn man da die Augen offen hält, dann, glaube ich, ist auch die staatliche Schulaufsicht noch besser zu organisieren für alle Beteiligten, wie das aktuell passiert.
Und da kann ich auch noch ergänzen, ich habe mich tatsächlich jetzt mit einer Person aus der Schulaufsicht in Berlin mal getroffen und sie hat mir erzählt, sie sind jetzt in einem gemeinsamen 2-jährigen Fortbildungsprogramm, wo quasi immer die Schulaufsicht mit einem Schulleiter, einer Schulleiterin in der Region zusammen dran teilnehmen. Und ich glaube, also ich würde das einfach unterstützen, dass es so wichtig ist, einfach die Räume aufzumachen, damit sich die Personen auch begegnen können und nicht immer nur, jetzt kommt die Schulaufsicht in die Schule und ist jetzt in ihrer kontrollierenden Rolle, sondern auch die Person einmal wahrzunehmen, zu verstehen, welche Absichten stecken eigentlich dahinter, weil wenn wir die Beziehung haben, was ja auch beim Lernen so ist, ja, dann kann ja auch der Lerndialog, der Arbeitsdialog stattfinden, wenn das Vertrauen da ist, wenn das Verständnis da ist und ich nicht immer nur die Person in dieser professionellen Rolle kennengelernt habe. Das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig. Und so wie du es jetzt aber auch nochmal gesagt hast, so das ist dann so Ablehnung. Und ich glaube, da steckt aber so ganz viel Angst auch dahinter, Unsicherheit. Was ist, wie verändert sich dann meine Rolle? Wird dann auf meine Arbeit geschaut, wird sie bewertet? Also ich habe immer das positive Menschenbild, dass man nicht einfach was per se ablehnt, sondern dass dahinter einfach Angst noch steckt, Unsicherheiten steckt, dass der Prozess vielleicht noch nicht klar ist und dass man dann lieber sagt, nee, machen wir gar nicht. Und dass es einfach erstmal ein Schutzraum ist. Und da dann auch mal reinzufühlen, so warum ist jetzt die Ablehnung da? Was bräuchtest du noch, um mitgehen zu können? Ich glaube, da das brauchen wir, um diese doch relativ alten Strukturen vielleicht dann auch so ein bisschen aufbrechen zu können.
Ja, aber man sieht ja auch da, nicht, von dem, was du berichtest, da tut sich ja schon eine Menge. Es ist ja jetzt auch nicht so ganz schwarz-weiß oder alt hergebracht, sondern da sieht man ja in allen Ecken und Enden, da tut sich ja was. Können wir also auch sein. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die jetzt dadurch auch auf die Idee kommen, Mensch, das wäre auch was für mich. Mein Lebensweg kann vielleicht auch bedeuten, dass ich mich irgendwie da bemühe, mal in der Schulaufsicht irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Das wäre ja toll. Also da brauchen wir auch die Besten.
Ja, und das ist halt so, wie du halt sagst, wir brauchen da die Besten, wir brauchen auch die Personen, die da auch vielleicht eine andere Haltung reinbringen, weil sie nicht aus dem alten System kommen, ja, und vielleicht dadurch auch schon nicht die Altlasten irgendwie mitbringen. Und ich sage mal, vieles hängt auch einfach an der Person, so wie es bei der Lehrkraft ist, bei der Schulleitung, auch bei der Schulaufsicht. Jetzt haben wir so drüber gesprochen, Kollaboration, das im Blick genommen. Gibt es was, wo du sagst, Rumi, das ist aber noch ganz, ganz wichtig, wenn wir über Schule von morgen sprechen, über die Schulaufsichten, wo du sagst, das ist ein Thema, das muss noch angesprochen werden?
Naja, reicht ja vielleicht ein Stichwort, nur dass man es nicht vergisst. Wenn wir irgendwie über Veränderung von Schule nachdenken, dann müssen wir über Leistungsbewertung nachdenken, weil daran alles steht oder fällt.
Und ich habe das schon gedacht, weil das dafür stehst du ja auch sozusagen, geben wir Noten und wie kann das auch sozusagen damit umgehen? Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir jetzt nur ein Stichwort geben, vielleicht kannst du ja auch da nochmal so zwei, drei Sätze, einfach um auch deine Meinung mit reinzugeben. Und du hast ja auch das auch schon so ein bisschen angeteasert, dass ihr da ein Projekt in Köpenick habt, weil das ist natürlich auch erstmal, glaube ich, so ein Brocken. Oh Gott, Noten ist was, was ganz viel Sicherheit in dem System gibt. Wir können damit messen, wir können den Übergang zu Universitäten und so weiter gestalten. Und ich glaube, dass da auch mal ganz viel Angst ist und viele dann in dem alten System verharren, weil sie gar nicht wissen, wie kann denn das neue aussehen. Und ich finde, deshalb dürfen wir da auch den Inspirationsraum nochmal aufmachen.
Ja, großes Thema. Also das Stichwort Noten verschaffte immer große Aufmerksamkeit. Aber für mich ist der Untertitel dieses Buches eigentlich wichtiger als der Titel. Also Umgang mit Lernen und Leistung. Es geht nicht darum, jetzt Noten abzuschaffen, alles andere so zu lassen, sondern es geht vielmehr darum, den Umgang mit Leistung zu überdenken. Ist es tatsächlich so, dass wir einen Lernbereich und einen Leistungsbereich trennen müssen? Oder ist es nicht viel sinnvoller, Lernen und Leisten zusammenzudenken? Müssen wir Leistungsbewertung durchführen zur Selektion und zur Zuweisung von Studienplätzen? Oder ist dieses System, ist dieses ganze System doch eigentlich, wenn man ehrlich ist, so ungerecht, dass es eh nicht funktioniert und dass wir eigentlich mit Leistung so umgehen sollten, dass Schülerinnen nicht mit Angst, Druck und Schwierigkeiten nur an sowas denken, wenn es um Leistungsbewertung geht, sondern wäre es nicht wünschenswert, dass Schülerinnen sagen, das ist hier eine Rahmenbedingung, da stelle ich gerne meine Leistung unter Beweis, hier habe ich die Möglichkeit, meine Stärken zu zeigen, hier interessiert sich jemand für das, wie ich persönlich Lösungen finde. Es gibt natürlich ein bestimmtes Ausmaß an Basisqualifikationen, was jeder beherrschen muss und sollte. Also man kann nicht Englischunterricht machen und eben sagt, jeder macht, was er will und keiner muss Vokabeln lernen oder keiner muss eigentlich grammatikalische Strukturen kennen. Das ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, es gibt einen großen Bereich, wo man Leistungen auch individuell unter Beweis stellen kann, wo es andere Wege gibt, mit Leistungen umzugehen, sodass das lernförderlich wird. Und das motivierend in alle Richtungen passiert. Und wir haben da oft sehr, also wir haben leider so eine juristisch orientierte Form von Gleichheit als Gerechtigkeit im Kopf, nach dem Motto, wenn nur jeder die gleiche Aufgabe und die angeblich gleichen Bedingungen bekommt, dann herrscht Gerechtigkeit. Und das ist eine... Das ist jetzt für mich natürlich schwierig als Schulaufsicht, aber ich sagt es auch als Schulaufsicht, dass das eine Fehlvorstellung ist, weil wir damit so tun, als ob gleiche Bedingungen herrschen, die ja in Wirklichkeit gar nicht da sind. Jeder kommt mit unterschiedlichen Bedingungen überhaupt in Prüfungen. Und die Note, so sagt es mal kürzlich eine Lehrerin von uns, die Note, die drückt dann eigentlich nicht aus, was der Schüler da an Kompetenzen in diesem Bereich kann, sondern die Note drückt aus, was an Stressresilienz da ist und wie groß die Bibliothek zu Hause ist. Also da werden andere Sachen gemessen. Und ich glaube, da ist ganz viel Möglichkeit. Also wer das einmal, das ist jetzt vielleicht der letzte Satz, was mich jetzt gefragt, den ich dazu sagen will, wer das einmal erlebt hat, welche Motivation und welche Stimmung in einer 10. Klasse im Deutschunterricht herrschen kann, wenn man individuelle Klassenarbeiten schreibt, auch digital, wie ich das damals angeboten habe, wer das mal erlebt hat und als Lehrer den Unterschied sieht von einer typischen Klassenarbeit, 10. Klasse, wo Angst erfüllt und mit Druck und hoffentlich bringen wir es hinter uns, normalerweise da so eine Klasse sitzt, also der kann da nicht mehr zurück. Also wer mal andere Formen erlebt, erprobt hat und mit Schülern gemeinsam entwickelt hat, der kommt von diesem Trip nicht mehr runter. Und ich glaube, wir müssen alles, was an Lernkultur passiert, eben immer so denken, dass SchülerInnen zu Recht fragen, wie sieht am Ende die Klausur, wie sieht am Ende die Leistungsbewertung, wie sieht am Ende das Abi aus? Und wenn wir da nicht rangehen, dann mühen wir uns ab, aber können nicht wirklich vorher beim Lernen Dinge verändern.
Und das finde ich total wichtig, dass wir nicht mehr die Frage von den SchülerInnen hören, was muss ich wissen, sondern was möchte ich eigentlich wissen? Ja, und nicht auf diese Klausur hingerichtet gelernt wird, sondern was brauche ich eigentlich? Und vielleicht ist daher auch nochmal dieses Stichwort zur Eigenverantwortung ganz entscheidend, weil ich habe jetzt auch einen Podcast gehört zum Thema Co-Learning. Die haben so ein nicht Co-Working-Space aufgemacht, sondern Co-Learning. Und dann gehen SchülerInnen hin, da sind Erwachsene. Und der Gründer war auch mal Lehrer und hat gesagt, so immer wenn die SchülerInnen zu ihm gekommen sind und gefragt haben, ist das jetzt gut genug, hat er immer gesagt, die Frage kannst nur du beantworten. So, und das ist ja auch, was wir mit den Noten machen. Wir lagern ja die Bewertung nach außen hin ab. So, sagt jemand das, was ich geleistet habe, ist das gut oder schlecht? Anstatt einfach mal selber zu gucken, bin ich mit dem, was ich da reingegeben habe, zufrieden. Weil ich finde, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich 10 Stunden in ein Produkt investiert habe oder ob ich 2 Stunden habe. Ja, also es ist ja auch immer im Verhältnis zu sehen und dann auch zu gucken, okay, ist es jetzt für mich gut genug, so wie ich habe, ich glaube ich, dass ich alles reingegeben habe, was wichtig war und so weiter. Und ich finde, das kann wirklich kein Externer beantworten.
Ja, da kommen die Sachen zusammen, nicht? Also wir haben jetzt so ganz zufällig natürlich genau die Bereiche quasi verbunden, die mir so wichtig sind. Also Kollaboration war am Anfang, davon war die Rede, dann war jetzt von Leistung, von Prüfungskultur die Rede und Eigenverantwortung ist jetzt, wo man im September ein Buch kaufen kann. Aber es sind genau die Punkte, die zusammengehören, meines Erachtens, die eben auch in diesem Zusammen wichtig sind. Die kann man auch nicht isolieren, sondern es gehört, wie du richtig sagst, zusammen.
So, und dann machen wir dafür auch noch gerne Werbung. Du hast auf jeden Fall ja ein Buch zu, nee, das machen wir, ein Buch zur Kollaboration geschrieben. Magst du den Titel einmal nennen?
Möchte ich doch gar nicht sagen, kann man ja, ist mir unangenehm. Die Stelle im Podcast ist mir unangenehm. Kollaboratives Lernen, das findet man ja, da muss man jetzt nicht extra. Okay. Aber wer da steckt, findet genug, glaube ich, ohne dass wir da jetzt, ich geniere mich da so ein bisschen. Aber wer sucht, der findet das, glaube ich, alles.
Und wer sucht, kann es auf jeden Fall in den Shownotes finden, da werde ich es verlinken. Auf jeden Fall zu den Büchern und auch auf jeden Fall zu deinem Social-Media-Account. Und da könnt ihr auch gucken, was Björn alles initiiert. Wir hatten ja das Bildungsfrühstück schon auch angesprochen, wo er ganz, ganz viele BildungsakteurInnen zusammenbringt, über Schule hinaus und da sozusagen auch sich sehr engagiert, dass wir Schule wieder neu denken. Bevor wir jetzt so in den Abschluss, in den Checkout gehen, gibt es noch was du noch sagen möchtest? Wir haben ja so schön zusammengefasst, Kollaboration, Eigenverantwortung und Leistung neu denken. Gibt es noch was?
Also dieses Trio möchte ich gerne so stehen lassen. Das möchte ich gar nicht gefährden.
Sehr gut. Dann gehen wir jetzt auch in das nächste Trio. Und zwar gehe ich ja immer gerne so in den Checkout, weil ich sage, Veränderung und Führung braucht ein starkes Ich, ein starkes Team und auch eine starke Gesellschaft. Das ist für mich auch immer so im Gleichklang. Und deshalb würde ich gerne mit 3 Sätzen mit dir enden. Und zwar den ersten zum starken Ich. So stärke ich mich in diesem Schulsystem persönlich.
Ich stärke mich in diesem Schulsystem, indem ich eigenverantwortlich die richtige Balance von Fremdanforderungen und Dingen, die ich anstoßen möchte, finde und halbwegs versuche, dass ich mir dabei treu bleibe.
Danke. Starkes Team. So können sich Teams stärken.
Teams können sich stärken durch Zuhören. Also bitte nicht zuhören, um zu antworten, sondern zuhören, um zu verstehen.
Und starke Gesellschaft, da gehen wir sozusagen auf die starke Schule. Das wünsche ich dem Schulsystem für eine starke Schule.
Ich wünsche dem Schulsystem, dass es den Mut hat, die eigene Bedeutung auch wirklich zu akzeptieren und zu artikulieren. Also das Schulsystem ist keine Reparaturwerkstatt, sondern einer der elementaren Grundpfeiler, um mündige Individuen dabei zu unterstützen, die Gesellschaft zu gestalten. Und zwar nicht die Gesellschaft von morgen, sondern schon die Gesellschaft von heute.
Das ist doch ein wundervoller Schlusssatz. Ich danke dir, Björn, für deine Zeit, für deine Impulse und deine Inspiration und vor allem auch für deine Arbeit, die du tagtäglich machst, um das Schulsystem nicht von morgen, sondern von heute schon zu gestalten.
Vielen Dank für die Einladung. Ein sehr, sehr nettes Gespräch. Gerne wieder.
Wow, ich sage mal, dass das eine wirklich inspirierende Folge war und ich denke, es ist wieder sehr deutlich geworden, wie wir alle voneinander lernen können und wie wichtig ein Austausch und auch eine gelebte Kollaboration ist, sowohl im System selbst als auch systemübergreifend. Und genau deshalb habe ich auch mein Leadership-Programm Zusammenwachsen entwickelt, denn hier bringen wir ganz gezielt angehende und aktive Führungskräfte aus unterschiedlichen Kontexten zusammen, nämlich aus Unternehmen und aus Schulen, damit sie von und miteinander lernen können. Und in dem Programm begleiten wir dich über 8 Monate hinweg sehr, sehr intensiv und tauchen gemeinsam mit dir in die Themen vom neuen Führen und Arbeiten ein. Dabei schauen wir uns Mindset-Themen an, geben dir konkrete Skills und Tools an die Hand und legen nochmal unseren Augenmerk auf die Selbstführungspraktiken, damit du wirklich zur Führungskraft wirst, die etwas bewegt, sowohl im Innen als auch im Außen. Und wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann merke dir schon mal vor, im September startet der 5. Kurs bereits und bis zum 28. Juni kannst du dir noch den Early-Bird-Preis dafür sichern. Einige Plätze sind schon gebucht, also wenn du Interesse hast, schau dir jetzt im Link in den Shownotes das Programm näher an und melde dich bei mir und dann können wir in einem Kennenlerngespräch gemeinsam sprechen, ob das für dich der nächste Schritt sein kann. Und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Woche.